Die 49. Episode, ein kurz vor dem kleinen Jubiläum. Und heute ist zu Gast Zarek Weber. Viele kennen Xing, er hat's gegründet. Das sind jetzt schon 25 Jahre digitale Vordenkerei und Unternehmensgründerei. Und deswegen gehen wir mal in den ganzen Themen so ein bisschen da durch. Jetzt kümmert er sich um den Mittelstand. Die Frage, wie kann man digitaler arbeiten, wie muss man digitaler arbeiten, ist da jetzt angekommen. Wir sprechen auch über, das ist bei ihm auch nicht zu denken, über viele Themen. Autonomes Fahren soll jetzt auch den Mittelstand beglücken. Dann kommt noch mal sogar auch der 3D im Bau. Auch da passiert relativ viel in diesen alten Industrien. Und dann gehen wir mal auf das Thema ein, Mobilitätswende auf dem Land. Man sieht viele Projekte in Berlin. Ist klar, aber das Problem ist natürlich wirklich, kaum jemand kann auf dem Land leben ohne zwei Autos, wenn man so eine normale Mittelschichtsbiografie vorhat und ein Mittelschichtsleben führt. Wann kommen da neue und bessere Lösungen? Ja, ist jetzt ein bisschen, wird's ein bisschen spooky in die Decidables. Das sind vielleicht die ersten Nanoroboter, die einem eingebaut werden. Der Krebs wird dann mittels Nanoroboter bearbeitet, ist allerdings auch noch auf dem Forschungsthema. So sehr werden wir das in der nächsten Zukunft noch nicht sehen. Und Clayton Christensen ist gestorben, wo praktisch heute kaum noch irgendjemand ohne den Begriff Disruptive auskennt. Das ist der Forscher, der die Theorie dazu begründet hat. Er war sogar ein heißer Kandidat für den Nobelpreis. Üblicherweise kriegen ja nur Volkswirte oder Ökonomen den und nicht unbedingt Betriebswirte. Er wäre es aber gewesen. Ist leider gestorben und wir würdigen noch einmal sein Werk und dann gibt's noch die Future Sounds Liste und viel Freude mit dieser Episode.
Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Zarek Weber. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Ja, hallo Herr Fagt. Wir haben ja heute Premiere, erste Mal bei Ihnen zu Gast. Ich habe schon sehr viele Dinge getan in meinem Leben. Bin jetzt seit 1. Juli bei Dr. Wiesel Huber und Partner als Mitglied der Geschäftsleitung und verantworte da den ganzen Bereich digitale Transformation, Digitalisierung. Vorher sehr aktiv gewesen in der Startup-Szene, viele Unternehmen dort mitgegründet, mit aufgebaut. Die bekanntesten sind sicherlich ja die heutige New Work SE, damals Xing bzw. OpenBC am Anfang. 2003 ging es ja los, 2006 waren wir schon an der Börse. Und auch die Hanse Ventures, die als Company Builder mittlerweile auch gut 20 Unternehmen gegründet hat und tatsächlich auch mittlerweile einige ganz gut verkauft.
Ja, das sind denn jetzt bald 20 Jahre die digitale Welle in Deutschland, ne? Das ist eigentlich alles mitgemacht,
Ja.
Spätphase der New Economy,
Absolut.
2002, 2003, ist alles sich ein bisschen sortiert.
Es gab ja auch tatsächlich eine Phase noch vor Xing, wo ich da so eine Suchmaschinenmarketingagentur mit aufgebaut habe. eProfessional heißt die. Und die ist heute noch Teil von Axel Springer. Und das war auch die ganz frühe Zeit, wo im Grunde genommen Google gerade erst aufkam. Wir waren auch einer der frühen Kunden von Google Deutschland. Wir hatten damals Otto in der Betreuung und haben denen dann, ja, kann man wirklich sagen, Millionen von Neukunden reingeschaufelt über diese ganzen Kampagnen.
Ja, okay, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in der Geschichte bleiben. Otto ist ja auch einer der wenigen, der sich wirklich ganz gut gehalten hat, ne?
Absolut, ja.
Karstadt Quelle,
Neckermann gab es auch noch mal.
ja. So alt sind wir schon.
Ja.
Ja, und alles ist weg und es kommt auch noch größere Wellen. Es ist ja, der E-Commerce ist ja jetzt gerade bei 11%. Da geht die Richtung hin. Aber ja, so noch zu fragen. Und jetzt im Prinzip, Wieselhuber, geht die Digitalisierung irgendwo ein bisschen weiter in Richtung die physische Welt mit Sensoren vorzustellen und sie immer mehr zu digitalisieren. Kann man das so sagen, wenn wir jetzt den ganz großen Sprung machen?
Ja, also wenn man da auch historisch nochmal sich das anschaut, W&P, sage ich jetzt einfach mal der Kürze halber, oder Wiesel, Huber & Partner, ist ja auch mittlerweile gut 35 Jahre alt, von Professor Dr. Norbert Wiesel Huber gegründet in München. Man hat dann auch eine Zeit erlebt, wo es auch viele Börsengänge gab. Es war auch noch zur Zeit vom neuen Markt, später dann ganz klarer Strategiefokus und vor allen Dingen auch ein ganz klarer Fokus auf die Familienunternehmen des gehobenen Mittelstands. Da sind auch viele Hidden Champions dabei. Hier auch gerade im Bereich Investitionsgüter, produzierendes Gewerbe, da hat man sehr viel Expertise aufgebaut. Und das liegt mir sehr gut, weil ich auch mehrfach ja für Familienunternehmen gearbeitet habe, ganz früh in meiner Karriere für die Hettich-Gruppe. Dort habe ich eine Vertriebstochter in Spanien aufgebaut, 6 Jahre, die auch tatsächlich dann Marktführer geworden ist im Fachhandelssegment. Und zuletzt habe ich bei der großen Otto Bock Holding, das ist der Marktführer für Prothetik, auch weltweit. Dort habe ich auch den Digitalbereich als CDO mit aufgebaut. Also insofern passt es gut auch zu mir. Ich habe also, glaube ich, ein gutes Verständnis auch für die Familienunternehmen. Und ich glaube, dass das jetzt sehr spannend ist, dieses ganze Know-how, was ich also sowohl im Mittelstand sammeln konnte, wie auch auf der Seite der Startups. Das kann ich sehr gut einbringen und kann es jetzt wieder anderen Unternehmen zugutekommen lassen mit einem sehr, sehr versierten und gut aufgestellten Digitalteam. Wir sind zu acht und haben da wirklich hervorragende Leute an Bord mit Fertigkeiten in KI, in Prozessanalytik, in wirklich auch am Aufstellen von digitalen Geschäftsmodellen. Und ich glaube, dass wir da wirklich was ja, bewegen können.
Das sind jetzt also praktisch so zwei Sachen, die zusammenkommen. Die Kultur von Familienunternehmen, wir können uns das ja ein bisschen so als die tradierten Mittelständler vorstellen. Und auf der anderen Seite eben, ja, was ich angerissen habe, die großen technischen Herausforderungen. Es muss, die physische Welt muss als allgemein formuliert werden, ja immer mehr digitaler werden oder sollte es. Wir haben die Startpforte gehört, Predictive Maintenance. Sensoren finden immer mehr Einfluss auch in klassischen Investitionsgütern. Wenn man sich zum Beispiel, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, die Druckmaschinen von Heidelberg Druck sich anguckt, inwieweit die heute noch immer effizienter, immer smarter werden. Ich packe das auch auf die Shownotes dieser Episode. Aber also, das Team ist gut aufgestellt. Sie verstehen halt auch ein bisschen die Kultur von Familienunternehmen. Aber was sind so die großen Herausforderungen, die der Mittelstand jetzt schultern muss? Und er ist ja im Prinzip ja immer noch der deutsche, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, mehr als
Absolut.
die großen DAX-Konzerne sind.
Absolut. Also wir kann, glaube ich, schon sagen, Herr Fark, dass die Deutschland sich auch insgesamt in der Pandemie relativ gut geschlagen hat. Wir sind nicht so stark reingedippt und das hängt aus meiner Sicht auch gerade mit dem Mittelstand zusammen, wo man häufig auch noch Familien dahinter hat, die dann auch für Kontinuität stehen. Da werden dann auch mal, da muss man einfach auch mal schwere Zeiten durchstehen können und das hat sich jetzt eben auch gezeigt in Deutschland. Jetzt kommen natürlich die neuen Herausforderungen. Wie mache ich mein Unternehmen im Mittelstand fit für die nächsten Jahre? Wir haben ganz viele Dinge gesehen, wo andere noch gesagt haben, das ist gar nicht möglich, dass so viele Leute remote arbeiten. Auch die digitalen Tools, wie sie eingesetzt werden, das hat sich in der Pandemie gezeigt, dass das geht und dass es auch wirklich teilweise so weit führt, dass dort effizienter gearbeitet wird mit Einsatz dieser Tools. Und jetzt kommt es eigentlich darauf an, dass man eine Art Dreiklang im Bereich der Digitalisierung angeht. Das habe ich auch gerade beschrieben. Ich habe dazu einen Kommentar veröffentlicht gestern auf LinkedIn. Der wurde über Wiesel Huber auch publiziert. Und da sehe ich halt drei Kernelemente. Das eine ist die Transformation der Geschäftsmodelle. Das kann auch eine Weiterentwicklung sein. Das bedeutet, man setzt immer auf dem bestehenden Modell erstmal auf und guckt, wie zukunftstauglich ist das? Wie digital ist das? Muss ich auch ganz neue Use Cases denken? Oder muss ich mir wirklich ganz neue Geschäftsmodelle überlegen? Das muss man, damit muss man sich auseinandersetzen. Das zweite ist im Grunde genommen, und das ist bei uns häufig auch der Fokus, wenn wir einen neuen Kunden oder einen ich mir so vor, wie das in der klassischen Beratung bisher der Fall war, dass wir, sagen wir mal, eine lange Bestandsaufnahme haben mit Workshop-Sessions, vielen Interviews, Hypothesen formulieren, so wie man es früher gemacht hat in der Beratung, auch immer noch viel macht. Wir gucken uns als erstes meistens die Daten an. Und das bedeutet Datenstruktur, Umfang der Daten, Qualität der Daten, Schnittstellen. Das gucken wir uns mit sehr intelligenten Tools an und können dann entscheiden, dass wir diese Analyse-Tools auch ansetzen, wenn es das hergibt, die Situation, und haben dann eigentlich sehr schnell schon erste Quick Wins. Wir haben erste Erkenntnisse über die Tools und über die Analysen und können dann auf der Basis sofort die Hypothesen formulieren, wo wir die Prozesse verbessern. Das bedeutet eine viel schnellere, viel faktenbasiertere, datengetriebene Art der Analyse. Und dann sind auch die Hypothesen viel genauer. Das bedeutet, wir können dann ganz konkret da ansetzen, wo es hakt. Zum Beispiel stellen wir fest, es werden bestimmte Lieferbestätigungen mehrfach rausgeschickt. Warum ist das so? Da guckt man dann genauer rein in die Prozesse und kann dann sehr schnell diese Effizienzen heben und hat dann schon nach 2 oder 3 Wochen hat man halt schon deutliche Effizienzsteigerung. Das ist dieses datengetriebene, was wir anwenden. Und der dritte Bereich, den man auch nicht vernachlässigen darf, das ist dann die kulturelle und organisatorische Transformation. Und das vernachlässigen auch sehr viele. Das hatte ich bei Otto Bock auch gesehen. Das ist ein sehr traditionelles Familienunternehmen, über 100 Jahre alt, in dritter Generation, 80% noch im Familienbesitz. Und da geht es halt wirklich auch darum, den kulturellen Wandel voranzutreiben, ein offenes Mindset zu haben, auch agile Methoden ausprobieren zu wollen, hier und da auch ein wenig Verantwortung abzugeben an die Mitarbeiter, interdisziplinär zu arbeiten in übergreifenden Powergruppen, sage ich mal. All diese Dinge haben wir bei Otto Bock gemacht und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Fundament für die anderen Elemente. Wenn ich das vernachlässige, dann habe ich häufig das Problem, dass die Change und die Prozesse und die digitalen neuen Geschäftsmodelle nicht so angenommen werden, auch intern nicht angenommen von der Organisation. Und dann habe ich keinen nachhaltigen Erfolg.
Wenn ich das jetzt mal zuspitze, kann man sagen, dieses Datengetriebene, was jetzt so, ja, Big Data war ein Schlagwort Anfang der 2010er Jahre, das ist bei Konzernen sicherlich angekommen, aber Mittelstand eben noch nicht so. Und das ist jetzt ein bisschen die Aufgabe, das nachzuholen, wirklich noch so das letzte Promille an Effizienz mit Daten herauszuziehen. Kann man.
Ja, ich würde jetzt gar nicht, das hört sich jetzt so ein bisschen, also es geht ja auch wirklich darum, dass man erstmal erkennt, wie sind die Prozesse aufgesetzt? Also sind das Silo-Prozesse? Man hat sehr häufig auch zu tun mit Schatten-IT, gerade wenn wir größere Unternehmen uns anschauen, das sind Ländergesellschaften, die sind weltweit. Da wird häufig kann man erkennen, dass dann vor Ort mit anderen Tools, mit anderen zum Beispiel eShop-Lösungen gearbeitet wird, dass es nicht vereinheitlicht auf einer Plattform und da geht natürlich einfach dann sehr, sehr viel verloren und da wird sehr viel unnötiger Aufwand getrieben, weil man zum Beispiel die Inhalte gar nicht so gut ausspielen kann. Man muss immer wieder neu anpassen. Und das gucken wir uns an. Und das ist dann nicht das letzte Promille, sondern das ist teilweise dann auch, das kann auch mal eine Verbesserung sein, dass man plötzlich einfach ja doppelt so schnell bestimmte Prozesse voranbringen kann. Also mit um einen Faktor X. Und das sind, glaube ich, Dinge, die muss auch der Mittelstand heute machen, weil er sonst international einfach an Wettbewerbsfähigkeit verliert.
Okay, ich blogge ja und blogge und podcaste ja bekanntermaßen übers autonome Fahren, und da haben wir so ein bisschen eine Ebene drin, dass die Geschäftsmodelle so einfach nicht mehr funktionieren werden. Gerade jetzt, ist es gerade auch über den Ticker gegangen, 1 Milliarde Zukunftsfonds von der Regierung
Ja.
fürs autonome Fahren. Sie sind jetzt nicht der explizite Experte fürs autonome Fahren, aber vielleicht mal so eine Perspektive aus der Digitalisierung. Und das Auto muss ja nun auch irgendwie digitaler werden.
Auf jeden Fall. Gerne, Herr Fagt. Also im Bereich der Automobilindustrie haben wir ja gesehen, die letzten Jahre hat im Grunde genommen Tesla viele Automobilhersteller, gerade die deutschen, bekannten, vor sich hergetrieben. Und die haben erst spät erkannt, dass sie da in dem Markt eine ganz klare, ein Shift stattfindet, weg von der Hardware hin zur Software. Das heißt also, die Software wird ähnlich, wie wir das auch im Mobilfunk gesehen haben, als dann eben das iPhone den ganzen Markt verändert hat. Ähnliches passiert jetzt eben in der Automobilindustrie. Und damit muss man auch rechtzeitig diese Kompetenzen natürlich aufbauen, entweder durch Partnerschaften in einem großen Ökosystem, oder eben auch intern, dass man die Leute dafür hat. Da geht es ja auch wieder um ganz viel um KI, Machine Learning, neuronale Netze. All diese Dinge muss ich eben dann auch können, damit ich dann dort ein Produkt habe, was vom Verbraucher angenommen wird. Das ist einmal der Wechsel auf die neuen Antriebe, also Elektro, möglicherweise dann auch noch Wasserstoff im zweiten Schritt, vielleicht eher im LKW- oder Busbereich, muss man sehen. Aber damit, also ich glaube, die Firmen, die zweigleisig gefahren sind und gesagt haben, ich mache nicht nur Elektro, ich mache auch Wasserstoff, die könnten später Vorteile haben. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Das autonome Fahren wird kommen. Wir haben hier in Hamburg jetzt mittlerweile auch in der Hafen City einen kleinen Bus, der auch zugelassen ist, der fährt jetzt rum. Wir haben dieses Jahr noch den großen weltweiten Logistik, Entschuldigung, Mobilitäts und Logistikkongress ITS. Dort kommt praktisch die ganze Mobilitätswelt nach Hamburg, über 20.000 Teilnehmer. Wenn es Corona-bedingt möglich ist, dann werden die zumindest erwartet. Und da sieht man, dass das nicht aufzuhalten ist, dass also diese Technologie voranschreitet. Und da spielt natürlich die Digitalisierung mit den LiDAR, Lasersystemen und allem, was man braucht, damit das funktioniert, eine ganz große Rolle. Und da muss ich mich früh mit auseinandersetzen. Da muss ich neue Prozesse einführen. Da muss ich die entsprechenden Talente und die IT-Fachleute eben rechtzeitig auch an die Firma binden.
Ja, aber wenn ich mich jetzt so mal in die Lage eines Mittelständlers versetze, und gerade in der Autoindustrie, das war ja nun jahrelang so geprägt, man hat irgendwie den Hobel, einen Zylinder gefräst, den versendet in die Zulieferkette, daraus ist meinetwegen der Motor oder das Getriebe gegangen, diese Lieferketten und die Wertschöpfungsketten zum Auto, zu Hersteller hin und dann ins fertige Produkt sind ja alle jahrzehntelang optimiert worden, und ich kann das eigentlich aus dem FF. Jetzt kommt ein sehr, sehr großer Bruch, oder? Und wir haben ihn bei der Batterie eigentlich auch jetzt verloren. 85% der Fertigung sind in Asien. Tesla ist genannt worden. Das sind 4 Fabriken weltweit, gut eine in Deutschland, aber da haben wir unsere Kompetenzen nicht wirklich ausspielen können.
Ja, wir haben das ja auch im Bereich der Solarzellen gesehen. Da hat China natürlich durch enorme Subventionen weitestgehend den deutschen Herstellern dann das Wasser abgegraben. Ich glaube, es ist noch nicht alles verloren. Es gibt durchaus extrem gute Entwicklungen, auch aus Deutschland heraus, auch im Batteriebereich, auch ganz neue revolutionäre Techniken. Auch gerade übrigens im Zusammenhang mit Wasserstoff. Da gibt es zum Beispiel die Firma Enapter. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die bauen jetzt gerade gemeinsam, die bauen eine ganz große neue Fertigung im Münsterland. Ganz hoch moderne, modulare Wasserstofftechnik, die sehr, sehr viel günstiger ist. Grüner Wasserstoff natürlich. Und das wieder in Kombination mit den neuen Batterietechniken ist hochspannend. Also ich glaube, da ist noch nicht alles verloren. Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist auch das neue Lieferkettengesetz. Auch das greift hier ja. Hier müssen die Unternehmen jetzt deutlich mehr dokumentieren, wo kommen ihre kommen die Teile her und wie werden sie gefertigt? All diese Dinge sind jetzt notwendig und dazu braucht man gute Prozesse, dass man auch das Lieferkettengesetz dann so im Unternehmen umsetzen kann.
Okay, gut. Aber was würden Sie jetzt, sagen wir mal, einem der Mittelständler aus der Automotive-Welt raten, dieses Thema anzugehen, autonomes, automatisiertes Fahren? Soll er alleine anfangen? Soll er anfangen, erstmal nur sich mit den Techniken zu beschäftigen oder auch schon Leute einstellen, die das können? Wie geht man so ein, ja, man kann es ja sagen, für einen klassischen Mittelständler in der Automotive-Welt wäre die Veränderung ja ungefähr so groß wie die digitale Welle, die Sie mitgestaltet haben. Wie sollte man es eigentlich machen?
Ich glaube, es ist wirklich so, dass im Grunde genommen da auch einfach nur über Partnerschaften und Vernetzung man schnell genug ist. Wenn man alles selber machen will. Es gab ja auch schon die Vorstöße, wo BMW mit Daimler zusammen sogar Dinge entwickelt hat. Ich glaube, man muss sich eben auch etwas breiter aufstellen dabei. Man muss auf mehrere Technologien teilweise vielleicht auch mal setzen. Das kann man nicht alleine schaffen. Das ist einfach auch, das sind zu hohe Investitionen, die dafür nötig sind. Wenn wir uns jetzt nochmal ein ganz altes Beispiel vor Augen führen, VHS gegen Betamax, da war auch nicht klar, wer wird das Rennen machen. Und die etwas parallel gefahren sind, waren besser aufgestellt. Und so ähnlich ist es, glaube ich, jetzt hier auch, dass man eben, wenn man jetzt über die Antriebe nachdenkt, den Wasserstoff nicht komplett aus dem Blick verliert und in der Batterietechnik auch auf mehrere Entwicklungen gleichzeitig setzt, das kann man in einem vernetzten Ökosystem besser tun als einzelner Hersteller.
Und wenn man so mal in Ihrem Erfahrungsschatz kramt, wie sind so Ökosysteme entstanden? Auch Otto Box sei nochmal erwähnt. Übrigens, wir packen hier die Links, die wir ja auch gerade besprochen haben, den ITS-Kongress und das Startup aus Münster und Ihren Beitrag bei LinkedIn auch nochmal in die Shownotes, das muss jetzt keiner hektisch nachgucken. Wir sind ja jetzt gerade sehr inhaltlich dicht.
Ich wollte noch ganz kurz, also das ist eigentlich jetzt fast schon mehr als ein Startup. Gut, es war vor ein paar Jahren noch ein jüngeres Unternehmen, Enapter heißt es, und ja. Die partnern mit Goldbergbau, die setzen das Projekt um.
Okay, also da gibt's dann auch praktisch schon so, das war mir jetzt auch nicht bekannt, aber es gibt schon dann diese Kooperation auch zwischen Startups und Goldberg klingt jetzt nach traditionellen Mittelständler.
Absolut, 100% etabliertes, ganz wirklich hochprofessionelles Bauunternehmen und die partnern, um dieses große Werk dort zu bauen.
Gut, aber auch wenn man so die Erfahrung von Otto Bock anguckt, und gerade es ist ja auch eine Orthopädie, ist ja auch eine sehr tradierte Branche, gibt es lange, es geht um Menschen und deren Hilfe im Alltag. Wie ist auch so eine Kulturfrage, wenn man sich dann einfach digitale Themen annehmen muss in so einem tradierten Unternehmen?
Ja, also erstmal ist es eine Frage der Offenheit. Ich muss vor allen Dingen eben auch eine sehr gute Rollenklärung haben. Also ich muss in den einzelnen Teams muss ich ein sehr gutes Verständnis haben über die Fähigkeiten und Talente der einzelnen Teammitglieder und dass idealerweise auch, dass darüber auch gesprochen wird. Ist jeder in der Rolle, in der er auch den besten Beitrag bringen kann? Das sind diese kulturellen Dinge und wo kann man auch die Mitglieder des Teams weiterentwickeln in diese neuen Richtungen, autonomes Fahren, Technologien, LiDAR, KI, die auch dann auf Fortbildung zu schicken und einfach zu sagen, okay, ihr müsst jetzt eben mal 3 Monate beim deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Das ist ja mit 8 Standorten in Deutschland vertreten. Da gibt es Kurse, die man machen kann. Da kann man sich zum KI-Manager ausbilden lassen in wenigen Monaten. Und das sollten dann die Unternehmen auch mal fördern und idealerweise auch bezahlen, damit ihre Mitarbeiter sich da weiterqualifizieren. Dazu müssen die nicht gleich Python programmieren können, sondern sie sollen ein Grundverständnis für diese Systematik bekommen, was also in der von der technologischen Seite möglich ist. So, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten haben wir ja jetzt auch gesehen, dass die Rückkehr ins Office auch nicht so leicht vonstatten geht. Da gibt es durchaus auch Widerstände, selbst in Amerika. Apple wollte, glaube ich, alle Mitarbeiter an 2 festen Tagen ins Büro zurückholen. Die haben da, sind erstmal auf die Barrikaden gegangen. Das wäre doch viel zu unflexibel. Warum denn? Also diese Diskussion muss man auch führen. Wie kann ich auch ortsunabhängig meine Teams aufstellen? Wie kann ich ortsunabhängig arbeiten, effizient arbeiten, zusammenarbeiten? Alle diese Fragen wären jetzt wichtig.
Aber kann man dann irgendwie so auch einen konkreten Fall haben? Also wenn ich meinen Manager zum KI-Seminar schicke, in so einer Branche, welche Produkte bekomme ich denn dann eigentlich am Ende, die sich auch wirklich gut verkaufen, die also auch wirklich einen Fortschritt, eine Innovation darstellen?
Genau, das
Da
ist, also ich sage jetzt einfach mal nur das Beispiel, wenn ich jetzt im Bereich der Logistik tätig bin, dann liegt es ja auf der Hand, dass ich meine Wegeoptimierung dort mit KI-Technologie mache und das sollte auch dann schon eine fortgeschrittene KI-Technologie sein, nicht eine einfache. Man unterscheidet da ja auch noch verschiedene Stufen, weil natürlich die Leerfahrten unheimlich teuer sind. So. Und je besser ich das optimiere, desto wettbewerbsfähiger kann ich anbieten. So, das ist jetzt mal ein ganz einfacher Use Case. Aber dann, ich sag mal, die traditionellen mittelständischen Logistikunternehmen, die da noch zurückhinken, die werden Probleme bekommen. Die werden einfach dort vielleicht sogar aus dem Markt gedrängt.
Das kann durchaus sein. Ist ja auch ein sehr wettbewerbsintensiver Markt. Nur, in den letzten Jahren hat sich ja auch ein großes Thema rausgeschält. Das waren Fab Labs. Vielleicht müssen wir es auch noch mal erklären. Es ist jetzt seit, glaube ich, seit 2003 das erste in MIT, das 2009 das erste in Deutschland. Ich weiß heute nicht mehr, wie viele es genau sind, aber es sind sehr viele in vielen kleinen Städten. Wie funktioniert so ein Konzept, wenn man eigentlich ja neue Produkte entwickeln will?
Also wir haben ja tatsächlich auch bei Otto Bock gab es ja auch einige Zeit ein Fab Lab, was dann aber nicht in der Weise fortgeführt wurde. Wir haben uns ja dann nachher entschieden, interne Startups aufzusetzen, wo wir dann an diesen neuen Geschäftsmodellen gearbeitet haben. Und eine dieser Schwerpunkte war dann das sogenannte iFab. Also iFab bedeutet additive Fertigung, 3D-Druck einzusetzen für die Entwicklung von orthetischen Produkten. Also das bedeutet letztendlich eine Art personalisierter Medizin, weil ich natürlich diese stützenden orthetischen Devices, nenne ich sie jetzt mal, so fertigen kann, dass sie exakt und 100% auf den Anwender oder Patienten passen. Und das eben mit sehr mittlerweile ausgereiften Materialien. Das sind ja dann auch Medizinprodukte, die müssen zugelassen werden. Und da hat es wirklich einen enormen Sprung gegeben, weil in der Orthopädietechnik wurde ja noch sehr handwerklich gearbeitet mit Feilen, Sägen, positiv, negativ, Gipsmodell. Dann wurde das in der Werkstatt bearbeitet, angepasst. Und da ist ein Riesensprung jetzt Richtung Digitalisierung. Hier wird jetzt entsprechend nur noch gescannt. Danach wird es am Bildschirm modelliert und dann kommt das STL-File direkt zum 3D-Drucker und wird ausgedruckt und dann normalerweise passt es dann sofort. Da muss noch nicht mal nachgelagert mehrfach Anpassungen erfolgen. So. Und das ist aber durchgängig nur zu leisten, wenn eben auch auf Kundenseite, in dem Fall die Sanitätshäuser und Orthopädiezentren, die müssen das ja mitmachen, diesen Riesensprung. Und nicht jeder kann sich da jetzt diese teuren 3D-Drucker leisten. Also mussten wir bei Ottobock auch über Fertigungshub nachdenken, dass wir eben diese ja, zentralen Fertigungsstellen schaffen, wo dann wiederum gefertigt werden kann. Also es ist eine durchgängige Kette, die man da etabliert hat, die aber wirklich wie ein Quantensprung für diese Industrie ist.
Das ist im Prinzip so, dass man wirklich mit einem 3D-Drucker einen Ersatz für einen Arm oder so weiter druckt, der dann automatisch wird dem
Nee,
Patienten passt.
so weit ist man tatsächlich noch nicht erfragt. Das sind ja dann die Prothesen. Das ist nochmal der Unterschied. Das ist also, das lässt sich noch nicht vollständig drucken. Dafür ist zu viel Feinmechanik und Sensorik und Robotik. Es ist also sehr, sehr komplex geworden, das Thema. Das kann man tatsächlich noch nicht mal ebenso ausdrucken. Man kann natürlich im Bereich Füße, im Bereich Hände kann man Teile drucken. Aber noch nicht die komplette Prothese, das ist noch nicht in der, also soweit ich weiß, vielleicht ist
Ja,
es ja auch
okay.
jetzt die letzten Monate hat's noch mal, es passiert ja so viel, aber das ist meines Wissens noch nicht möglich.
Nee, auch das Feld beobachte ich ja so am Rande auch. Es ist, jetzt kommt der erste Drucker, der zu einem vernünftigen Preis Metall drucken kann. Das ist wahrscheinlich dann schon interessant auch für die ersten Mittelständler. Früher war das, hat's ja alles schon gegeben, Kohlefaser verdrucken. Elektrische Leitung verdrucken, war alles möglich, nur eben halt sehr, sehr teuer und meistens auch irgendwo im Flugzeugbau bei solchen Anwendungen und nicht unbedingt bei dem, was Mittelständler machen. Da wird aber viel passieren. Aber das ist aber dann auch schon, im Prinzip ist es ja, wenn man so ein Fab Lab ernst nimmt oder die Möglichkeiten sieht, bisschen Übertragung des digitalen Denkens auf die physische Welt. Also man Prototypen werden sehr viel günstiger werden, man kann individueller fertigen. Kann man das so sagen? Es ist eigentlich ein relativ großes Thema, was sich so entwickelt.
Absolut. Das ist tatsächlich ja nicht immer so, dass es automatisch gleich günstiger ist, weil man eben erstmal doch viele Investitionen tätigen muss. Man muss diese Drucker anschaffen. Man muss auch, da ist auch eine Menge Forschung notwendig. Sie haben das eben angesprochen, Metall drucken. Das geht hauptsächlich über das SLM-Verfahren, das sogenannte Selective Laser Melting. Da wird dann Metallpulver verwendet, was dann im Grunde genommen wieder geschmolzen wird. Und dann entsteht am Ende das fertige Metallstück. Es ist langfristig gesehen sicherlich möglich, dann auch Kostenvorteile zu erzielen, aber am Anfang muss eben erstmal die ganze Infrastruktur aufgebaut werden.
Ist jetzt eigentlich auch, wenn wir jetzt nochmal so Wieselhuber angucken, sind ja so klassische Bereiche, Industriegüter, Chemie, Bau dabei. Wo, ja, nicht, wie werden die digitalisiert? Also sie setzen verschiedene Tools ein, aber wo können die zu neuen Produkten auch kommen? Also
Wir haben ja ganz viele Herausforderungen. Ich sag mal so, dort sind ja gestandene Unternehmen, die meistens schon zweite, dritte Generation oder sogar noch länger am Markt sind. Die haben auch mittlerweile, ja, sind sie einfach in dem, was sie machen, sind sie gut, sage ich mal jetzt so ganz
Vielen
einfach gesprochen. Die wissen, die kennen ihren Markt, die kennen ihre Produkte, die haben Top Forscher. und Entwickler. Und da ist es natürlich manchmal gar nicht so leicht, sich dann selber zu hinterfragen. Und das ist auch der Ansatz jetzt von Wieselhuber, glaube ich, anders vielleicht auch als andere Beratungen. Wir können eben sehr ganzheitlich die Beratung anbieten im Bereich der Strategie, im Bereich der Business Performance, im Bereich der Operations bis hin zu Restructuring und Finance sind überall Experten da und mit meinem Team eben auch für die digitale Transformation. Und so können wir auch das Unternehmen ganzheitlich betrachten und wirklich dann ganz genau durch die intelligenten Tools, die wir einsetzen, früh erkennen, wo eigentlich jetzt Stellen sind, wo man schnell Verbesserungen erzielen kann. Und ich meine, beim Digitalthema ist es wichtig, auch eine ja wirklich zukunftsfeste Strategie aufzustellen mit neuen Geschäftsmodellen und die dann auch zu verankern. Das darf auch nicht übergestülpt werden, dass man jetzt sagt, ich baue da jetzt was komplett Neues oder ich fange jetzt wie wild an, irgendwelche Startups zu kaufen, die dann nicht zu mir passen, die wieder abgestoßen werden, sondern ich muss das eben von innen heraus entwickeln und dazu muss ich das Unternehmen auch erstmal verstehen. Und das kann ich heute mit diesen Tools eben sehr viel schneller und besser tun.
Ja, es ist also nicht so einfach zu sagen, jetzt gibt es ja beim Bau auch die ersten 3D-Drucker, übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, wo man Häuser wirklich mit 3D-Druck baut. So einfach ist es nicht. Das ist nur ein Spotlight. Dann braucht man im Prinzip Nachwachsen von der Kultur, möglichst effiziente Prozesse, die man mit Daten angeht, und dann hat man das so langsam, ne?
Ja, im BIM habe ich, da habe ich mittlerweile ganz stark ist natürlich dieses BIM, also das hat sich auch im Bau durchgesetzt, das ist ein intelligentes Modeling, wo man eben schon vorher digital sehr genau abbilden kann, wie das Gebäude aufgebaut ist und auch die ganzen Versorgungsschächte und alles, was eben notwendig ist, damit es funktioniert. Und da wird natürlich auch immer mehr mit Sensorik gearbeitet. BIM Objects spielt da eine Rolle. Es gibt ja tatsächlich auch mittlerweile schon erste Gebäude, die 3D gedruckt wird. Es gibt auch Bauroboter in Australien zum Beispiel, eine Firma, die komplette Gebäude mit Robotern fertigt lässt. Das ist jetzt noch in den Anfängen, sage ich mal, von der Bedeutung her. Aber eine ganz große Rolle spielen natürlich auch die Materialien, dass da eben auch einfach besser dämmende, leichtere Materialien verbaut werden, die dann im Idealfall weitestgehend auch in einer Kreislaufwirtschaft komplett wieder recycelt werden können, vollständig. Das ist ja die nächste große Herausforderung, genau. Dass ich eben sage, ich muss jetzt eben die Umweltfreundlichkeit, ich muss die CO2-Bilanz mitdenken. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das durchgängig verankert in den gesamten buchhalterischen Prozessen, dass man immer gleich den CO2-Ausstoß gleich mitkalkuliert, da wo es relevant ist und dann eben auch gleich an der Wurzel sozusagen reduzieren oder sogar vermeiden kann. Auch mit solchen Fragen beschäftigen wir uns übrigens im Zuge der Digitalisierung. Wie kann man das beides verbinden und dann eben neue nachhaltige Prozesse aufsetzen?
Das heißt, man muss jetzt einfach schon so die Mehrkosten, die die ökologische Transformation beinhalten wird.
Genau. Also wir haben ja eine CO2-Abgabe, die jetzt jedes Jahr weiter steigt. Damit wird das immer relevanter für die Unternehmen. Das macht keinen Sinn, das einfach nur zu bezahlen, sondern ich muss jetzt eben einsteigen und sagen, das wird ein wichtiger Faktor und da muss ich ran.
Beim Bau gibt's halt auch schon, ich glaube, es sind allein Zement, Beton sind 9%, die es am CO2
genau.
ungefähr richtig, ja. Und da ist halt auch eine große Stellschraube. Es gibt jetzt auch schon die ersten Ersatzstoffe, die das Ganze dann CO2-neutraler machen würden. Aber im Prinzip muss man jetzt anfangen, nochmal eine saubere, mit datenmäßig wirklich klassisches Handwerk die Effizienz reinzubringen und dann muss man eben auch die neuen Kostenpunkte, die die ökologische Transformation bedeuten wird, mitdenken.
Ganz genau. Das ist, also letztendlich ist es eine Circular Economy und das war die letzten Jahre zwar auch schon bei vereinzelten Unternehmen hat das eine Rolle gespielt, aber jetzt rückt es eigentlich ins Zentrum. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Erhebungen, aber die Bauindustrie ist für irgendwas zwischen 32 und 40% aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Das ist schon ein enormer Brocken und da lohnt sich das dann auch eben einzusteigen.
Herr Weber, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Fagt.
Jo.
Ja, Mobilitätswende. Bekanntermaßen blogge ich ja und podcaste fleißig bei den Zukunftsmobilisten, eine Podcast-Reihe mit jetzt über 80 Interviews mit Experten fürs autonome Fahren, für Elektromobilität und so weiter. Aber trotzdem soll es ja auch mal über den Zukunftsraum in dieses Thema gehen. Was versteht man übergeordnet unter der Mobilitätswende? Wir hören uns das jetzt einmal an. Sehr schöne Quelle aus Österreich, die uns die Möglichkeiten der Digitalisierung liefert. Und dann geht es im zweiten Teil um die Frage, wie sich das, was das für Chancen für die ländliche Räume bietet.
Österreich nutzen bereits 88% der Personen von 16 bis 74 Jahren das Internet. Das Internet am Smartphone nutzen fast alle Jugendlichen, junge Erwachsene und auch 2/3 der über 65-Jährigen. Digitalisierung ist ein Gamechanger für die Mobilitätswende. Smartphones vereinfachen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs durch bessere Information und Abwicklung. Fahrplanauskunft, Routenplanung und auch die aktuelle Störungsauskunft, Ticketing und Bezahlung. Digitalisierung ermöglicht die Vernetzung verschiedener Mobilitätsangebote. Öffentlicher Verkehr, Sharing, nachfragebasierte Mobilitätsdienstleistungen etc. Videokonferenzen können Dienstreisen ersetzen. Das Homeoffice hat Potenzial, den Pendelverkehr zu reduzieren. Die Zunahme von Digitalisierung führt auch zu mehr Onlinehandel. Während im Jahr 2005 erst 25% der 16- bis 74-Jährigen in Österreich online einkauften, waren es im Jahr 2018 bereits 60%. Die Zunahme des Onlinehandels führt zu erhöhtem Verkehrsaufwand, dem sogenannten Amazon-Effekt. Im Jahr 2018 wurden in Österreich 228 Millionen Pakete, das sind im Schnitt 625.000 Pakete pro Tag, transportiert. Im Vergleich zum Jahr 2015 eine enorme Zunahme von 45%. Einen hohen Verkehrsaufwand verursachen auch Retoursendungen. Rund die Hälfte der in Österreich online bestellten Kleidung und etwa ein Viertel der gesamten Online-Bestellungen werden zurückgeschickt. Ein anderer Bereich der Digitalisierung ist die fortschreitende Automatisierung von Fahrzeugen. Ohne entsprechende Rahmenbedingungen können vollautomatisierte Autos trotz möglicher Effizienzgewinne kontraproduktive Auswirkungen haben. Steigender Verkehrsaufwand durch Leerfahrten, Inkaufnahme längerer Fahrten aufgrund der produktiv nutzbaren Fahrzeit, Konkurrenz zum öffentlichen Verkehr. Umgekehrt bietet Automatisierung auch Chancen für die klimaverträgliche Mobilitätswende, wenn etwa nachfragebasierte, vollautomatisierte Shuttlebusse als Zubringer zum öffentlichen Verkehr eingesetzt werden. Ausprobiert wurde.
Ja, die Freien Wähler aus Bayern haben einen schönen Beitrag gemacht, dazu gezeigt, was autonomes Fahren mit einer besseren algorithmischen Steuerung bietet, um im ländlichen Raum besser anzuschließen. Also, wenn man auf dem Land lebt, weiß man, der Bus fährt wirklich von 8 bis 6, 18 Uhr und nicht länger. Man ist auf ein Auto angewiesen. Das Problem wird, wenn ältere Leute einfach auf dem Land leben und es mit dem Autofahren nicht mehr geht, zieht man die Kinder her oder die Kinder werden oder man zieht zu den Kindern. All das könnte man mit autonomen Fahren wirklich lösen. Und da bietet die Digitalisierung viele Chancen. In Hamburg, in Bayern möchte man und die Freien Wähler in Bayern möchten auf jeden Fall vorangehen. Ja, schauen wir mal, ob es klappt.
Hallo, hier ist wieder Frag Fabian, das Social Media Magazin der Freien Wähler hier im Bayerischen Landtag. Heute einmal aus dem Fraktionssaal unserer Freie Wähler-Fraktion, dem Think Tank der FW hier im Maximilianeum. Der Dejan aus Erlangen hat mir geschrieben, meine Frage an euch, was wollt ihr Freien Wähler unternehmen, um den ÖPNV am Land auszubauen? Dejan, du sprichst ja eine ganz wichtige politische Herausforderung an, der wir uns bereits im Koalitionsvertrag angenommen haben, denn da sind die Ziele gleichwertige Lebensverhältnisse und Stärkung der ländlichen Räume festgeschrieben. Denn während Bayerns Metropolregionen durch gut funktionierende Nahverkehrssysteme bereits erschlossen sind, gilt es, die ÖPNV-Versorgung im ländlichen Raum noch deutlich zu verbessern. Denn gerade dort fahren die meisten Leute mit dem Auto, dem Fahrrad oder Moped zur Arbeit oder zum Einkaufen oder zum Arzt, weil die Attraktivität von Bus oder Bahn oft nicht ausreicht, weil es einfach zu lange dauert, bis man damit von A nach B kommt. Deshalb wollen wir Freie Wähler ein ganzheitliches Konzept für einen optimalen ÖPNV auch in ländlichen Regionen. Der wird sich nämlich nur dann verbessern, wenn wir neben den öffentlichen Omnibussen auch die Bahn, das private Auto, Fahrrad, Rufbusse, Fahrgastinformationssysteme und vor allem die neuesten digitalen Möglichkeiten in ein übergreifendes Mobilitätskonzept packen. All diese Verkehrsformen müssen optimal ineinandergreifen. Auf Initiative der Freien Wähler sind wir aktuell in der finalen Abstimmung über eine Modellregion, in der wir diese Strategie zusammen mit dem renommierten Fraunhofer-Institut einmal plakativ umsetzen wollen. Unser verkehrspolitischer Sprecher, mein Kollege Manfred Eibel, setzt sie dafür massiv ein. Er selbst kommt aus Perlisreuth, dem ländlichen Raum, und kennt deshalb die Mobilitätsprobleme der Menschen vor Ort sehr genau. Naja, und schon jetzt gibt es in Bayern ja viele Best-Practice-Beispiele. Nehmen wir zum Beispiel den autonom fahrenden Elektrobus in Bad Birnbach im niederbayerischen Beda-Dreieck. Der pendelt schon seit 2 Jahren erfolgreich und übrigens vollkommen ohne Fahrer durch den Kurort und wird jetzt noch um eine weitere Station erweitert. Der autonome Elektrobus verfügt sogar über Kameras, die Verkehrsschilder erkennen, und die Bürger und Gäste vertrauen diesem Vehikel. Eine tolle Sache. Außerdem setzen wir Freie Wähler uns für die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken im ländlichen Raum ein, überall dort, wo die sinnvoll ist und von der Bevölkerung gewünscht wird. So wie zum Beispiel bei mir zu Hause bei der Staudenbahn in Bayerisch-Schwaben. Neben der erforderlichen Infrastruktur hängt unser Erfolg beim ÖPNV aber auch davon ab, wie wir bei der Digitalisierung vorankommen. Denn gerade digitale Vernetzung macht einen attraktiven Takt und optimierte Umsteigeverbindungen trotz geringer Nachfragedichte möglich, ohne dass uns dabei die Kosten über den Kopf steigen. Das alles ist natürlich auch im Sinne unserer Klimaziele. Welche Frage habt ihr an mich? Schreibt sie einfach unten ins Kommentarfeld. Ich kümmere mich drum und beantworte sie demnächst an dieser Stelle. Frag Fabian gibt's auch nächste Woche wieder. Bis dahin euch allen viele Grüße aus dem Maximilianeum und eine gute Zeit.
Ja, es wird weiter ein Thema werden. Wann kommen die ersten automatisierten Shuttles, um die Landbevölkerung besser mobil zu halten? Indecidables. Ich habe zuerst an eine neue Parkbank gedacht, aber es ist etwas ganz anderes. Es sind... Ja, die Nanotechnologie ist so weit, dass sie langsam, wenigstens auf dem Forschungslevel in der Medizin, anwendbar wird. Wir hören jetzt auch von einem niederländischen Forscher, der Nanoroboter gebaut hat, die in der Körper, im Körper neue Funktionen übernehmen sollen, Krebszellen wahrscheinlich killen und ähnliches. Also man schluckt einfach einen kleinen Nanoroboter, der das macht. Es ist noch ein bisschen Science Fiction und es ist Spitzenforschung, aber wir hören uns das jetzt erstmal von einem soliden Biochemiker aus den Niederlanden genauer an.
Er arbeitet im Chemischen Institut. Ben Feringa hat hier ein Auto mit Allradantrieb gebaut. Allerdings ist sein Fahrzeug milliardenfach kleiner.
Das ist wunderbar, aber das ist ein ziemlich großes Modell unseres Autos. Denn unser Auto ist nur ein Milliardstel Meter groß. Aber diese 4 Räder sind auch bei unserem Auto der Allradantrieb. 4 Motoren, die sich in eine Richtung drehen. In one direction.
Auch Ben Feringa müsste erst mal üben.
Das ist mehr oder weniger, wie sich unser Auto bewegt. Richtig geradeaus fährt es nicht. Da haben auch wir gekämpft.
Das Nano-Auto von Ben Feringa soll einmal Medikamente durch die Blutbahn transportieren oder Zellen behandeln. Deshalb ist es so klein, dass man es nur durch ein spezielles Mikroskop sieht, das Atome sichtbar machen kann. Das ist der Beweis, wie das Nano-Auto zum ersten Mal auf einer Oberfläche fuhr. Wie sich die Moleküle, angetrieben durch Licht, dabei bewegen, zeigt diese Animation. Die größte Hürde war die Steuerung.
Wenn dieses Auto auf der Straße fährt, bewegen sich alle Räder in die gleiche Richtung. Sonst ginge es nicht vorwärts. Aus der Sicht des Fahrers aber bewegt sich dieses Rad im Uhrzeigersinn und dieses gegen den Uhrzeigersinn. Wir mussten die Räder also so bauen, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen drehen, um vorwärts zu kommen. Wir mussten dazu verschiedene molekulare Bausteine entwerfen und alles zusammensetzen. Und das im Molekülmaßstab.
Im Labor baut sein Team die Moleküle zusammen. 10 Jahre haben sie am Auto getüftelt. Es hat sich gelohnt. Dafür bekam Ben Feringa 2016 den Nobelpreis. In diesem Raum werden die Verbindungen geprüft. Mit einem Magnetfeld wie in einem Computertomographen. Auch das ist aufwendig und dauert manchmal länger als ein 8-Stunden-Arbeitstag.
Wenn es eine Reaktion gibt, dann sehe ich das an den Ausschlägen.
Ist das nicht langweilig den ganzen Tag lang?
Nein, natürlich nicht. Es ist sehr schön zu sehen, wenn es eine Reaktion gibt. Du machst etwas Neues, das ist sehr interessant.
Es ist aufregend zu sehen, dass dein Molekül auftaucht und dass es das ist, was du entworfen hast.
U-Boote und Menschen verkleinern. Eine Idee, die der Film Die fantastische Reise erstmals zeigte. Das wird wohl auch in Zukunft nicht funktionieren. Doch Ben Feringa ist überzeugt, dass sein Nanoauto einmal in der Blutbahn eingesetzt wird. Er würde es gerne einsetzen, der Chirurg Go Van Dam. Er findet vor allem interessant, dass sich die Moleküle durch Licht anregen lassen. So könne er gezielt Stoffe an Tumorzellen bringen und sie dort mit Licht aktivieren.
We have targeting mechanisms.
Das Nanoauto ist auf bestimmte Ziele programmiert. Es hat eine Art Karte, die es zum Tumor führt. Dort kann es dann tun, was es tun soll. Wir können es zum Beispiel so steuern, dass, wenn das Auto die Zelle erreicht, diese beiden Bauteile zusammenarbeiten und das Immunsystem aktivieren. Das Auto hat dann plötzlich eine andere Funktion und fährt nicht nur von A nach B.
Seit 2 Jahren arbeiten der Erfinder des Nanoautos und der Arzt der Universitätsklinik zusammen und teilen eine Vision.
In Zukunft, vielleicht in 30, 40 Jahren, können wir winzig kleine Roboter bauen, die der Arzt in die Blutbahn spritzt, wie in Die fantastische Reise. Und sie werden Zellen entdecken, Tumorzellen, und ein Medikament liefern, genau an diese Stelle.
Das ist das große Modell des Nanoautos vor seinem Institut. Über den Nobelpreis hat Ben Feringa beim Forschen aber gar nicht nachgedacht.
Natürlich kann man als Wissenschaftler davon träumen, den Nobelpreis zu gewinnen. Es ist die höchste Auszeichnung in der Wissenschaft, ein Kindheitstraum. Aber ich denke nicht an den Nobelpreis. Ich arbeite hart und versuche, etwas möglich zu machen.
Ich habe viel gelernt über Nanoautos, Science Fiction und einen bemerkenswerten Forscher. Ein Allradauto richtig steuern kann ich aber immer noch nicht.
Ja, spektakulär. Was will jetzt Big Tech, Big Health daraus machen? Ja, auch dann Wellnessanbelegungen sind schon überdacht. Also wir haben irgendwie eine Nanoroboter, den wir verschlucken, oder ein kleines Template am Körper, das also noch nicht ganz so nanoisiert ist, also so miniaturisiert als kleine Einheit da ist, sondern eben noch an unserem Körper ist und eben misst alle Körperfunktionen. Wir haben ein ideales Tracking, daran arbeitet ihr, und die Daten landen wir dann wie immer auf dem Smartphone. Das ist ein interessanter Punkt. Es gibt natürlich dann eben auch weitere in Feldern, aber was könnten Indecidables eigentlich noch bieten?
To point out to this little patch that I'm wearing just underneath my chest gives me the opportunity, and I gotta ignite my phone for it for a second, to show my vital signs at present. So not only my heart rate and my respiration rate, but also my body temperature. And for instance, if I change it like this, you can see a 1 lead AKG that is going through the internet to my colleagues at Radboud University Medical Center in the Netherlands. So with the use of technology that's available for about a few hundred bucks right now, we're basically doing the same as with huge systems that will cost tens of thousands of dollars, and these costs of these kind of patches are declining on a monthly basis, I think. So this gives the opportunity to monitor patients in their own surroundings, in their own homes, and discharge them sooner to their own homes, but also measure them prior.
Ja, aber das ist, sie bieten relativ viel an fantastischen Ideen, aber da ist eben noch nichts wirklich in der erprobten Praxis. Man wird sehen, wann diese Systeme den Weg aus der Forschung in die wirklich allgemeine Medizin gehen. Aber trotzdem ist es ein interessantes Feld, das wahrscheinlich auch wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, Clayton Thomas, der Begründer der Theorie disruptive Innovationen, ist gestorben. Ich möchte das würdigen und ich möchte auch auf Christian Rieck, der hat einen sehr schönen YouTube-Channel, ist Professor und beschäftigt sehr ausgiebig mit Spieletheorie beschäftigen. Ich habe ja natürlich hier auch schon die Arbeit von Clayton Christopherson besprochen, aber ich möchte auch nochmal besonders auf diesen Aspekt der Judo-Strategie hingehen, weil sie praktisch auch den Unternehmenserfolg von Apple sehr gut zeigt. Immer mal ein kleines Defizit einbauen, es klappt. Ja, er hat ein bahnbrechendes Werk damit geliefert. Er wäre auch ein Kandidat für den Wirtschaftsnobelpreis. Da stimme ich Christoph Rieck wirklich zusammen oder Christian Rieck sehr überein. Nur es ist natürlich auch die letzten 20 Jahre haben wir all das gesehen. Apple hat wirklich dieses lehrbuchartig was umgesetzt, hat damit neue Märkte geschaffen, hat Wettbewerber zerstört und sich deren Marktanteile genommen. Wir sehen es einfach immer auch noch hochaktuell auf dem Zeitungsmarkt. Es kamen immer Startups auf, die wirklich eine einzelne Leistung besser konnten als die traditionellen Zeitungen, sei Stellenangebot ins Netz packen und so weiter und so fort. Ja, und deswegen hören wir uns jetzt mal die gepflegten 10 Minuten an. Aber die Theorie der disruptiven Innovation wird hier auch noch weiterhin Thema sein. Aber es ist halt sehr aktuell in den letzten 20 Jahren gewesen.
Ich nehme dieses Video heute ein bisschen außer der Reihe auf, weil vor wenigen Tagen Clayton Christensen verstorben ist. Der Name sagt Ihnen vielleicht nicht viel, aber seine Theorie kennen Sie bestimmt zumindest dem Namen nach. Es ist nämlich die Theorie der disruptiven Innovation. Also Disruption, das ist ja im Augenblick ein Wort, ein Schlagwort geradezu, was überall durch alle Branchen getrieben wird. Und so wichtig und so verbreitet dieser Begriff im Augenblick ist, er geht erstaunlicherweise zurück auf eine einzelne Person, nämlich auf Clayton Christensen, der jetzt also in diesen Tagen verstorben ist. Was hat es mit dieser Theorie der disruptiven Innovation eigentlich auf sich? Nur die Besonderheit ist, dass der Christensen als erster erkannt hat, dass sie in bestimmten Situationen alteingesessene und erfolgreiche Unternehmen verdrängt werden von anderen, und zwar nicht etwa, weil sie dumm und langweilig und phlegmatisch sind, nicht mitkriegen, was sich Neues tut, sondern sie werden verdrängt, weil sie alles richtig machen. So, das klingt total komisch, weiß ich, aber das ist eben Kern der Theorie und ich sage Ihnen jetzt in diesem Video, wie das genau dazu kommt. Es wird übrigens auch manchmal als Judo-Strategie bezeichnet. Ja, mit diesen disruptiven Innovationen können Sie wie beim Judo, die, also durch Hebelwirkung sozusagen, die Energie des anderen, die Kraft des anderen gegen ihn selbst verwenden. Diese Theorie ist so clever, dass er für meine Begriffe ein echter Kandidat für den Wirtschaftsnobelpreis gewesen ist. Für den Fall, dass Sie sich für dieses Buch von ihm interessieren, in dem er diese Theorie erstmalig so richtig beschrieben hat, also es gibt auch einen Artikel vorher, aber das Buch ist, glaube ich, das, wo er es am ausführlichsten gemacht hat, das heißt The Innovator's Dilemma. Ich habe das unter dem Video auch einfach mal verlinkt. Es lohnt sich, sich anzusehen, wenn Sie sich für solche Sachen interessieren. Gucken wir uns jetzt mal seine Theorie ein bisschen genauer an. Also was passiert dort eigentlich? Nun, er unterscheidet zwischen zwei Arten von Innovationen. Also Christensen sagt, es gibt Sustaining Technologies, stützende Technologien, und es gibt Disruptive Technologies, zerstörende Technologien. Diese Sustaining Technologies, das ist etwas, was von alteingesessenen Unternehmen ausgeht und was normalerweise deren bisheriges Geschäftsmodell stützt. Passen Sie auf, es gibt hier ein ganz großes Missverständnis. Viele glauben, diese Sustaining, diese stützenden Technologien, die wären klein und einfach. Das ist vollkommen falsch. Normalerweise sind Sustaining Technologies welche, die technisch gesehen aufwendig und schwierig sind. Also das sind Sachen, da brauchen Sie große Entwicklungsabteilungen für, da brauchen Sie viel Ausbildung, viel Erfahrung, um überhaupt eine solche Sustaining Technology zusammenzubringen. Das sind hochentwickelte Technologien, sind keineswegs einfach und die können teilweise auch völlig revolutionäre Technologien sein. Ja, also es kommt nicht unbedingt darauf an, dass nicht jede revolutionäre Technologie ist auch zugleich disruptiv. Ja, ganz im Gegenteil, die meisten Technologien, die auch wirklich also ernsthaft gedachte Neuerungen sind in einem bestimmten Markt, sind stützende Technologien und gehen von den bisherigen also Branchenplatzhirschen aus, wenn man so will. Ja, ich möchte Ihnen mal ein Beispiel für so etwas nennen. Also, weiß ich, in der Motorentechnik gibt es zum Beispiel solche Sachen, wenn Sie sich ansehen, was bei den Motoren die ganze Zeit passiert, dass eben Verbrennungsmotoren verbessert werden, da merken Sie schon, das sind solche komplexen Angelegenheiten, so schwierige Sachen, da hätte jetzt irgendwer, der einfach mal so eine neue Firma gründet, praktisch überhaupt gar keine Chance, gegen anderes Unternehmen wie Audi oder sowas anzukommen. Ja, also das ist zum Beispiel so eine Sache. Nehmen Sie mal ein typisches Beispiel für eine stützende Innovation, das ist die CD gegenüber der Schallplatte. Ja, also wir hatten die Musikbranche, die physische Datenträger verteilt haben in Form von Schallplatten und jetzt wurde einfach die Art des physischen Datenträgers ausgetauscht und wir haben eine CD dazu bekommen, dass übrigens technisch eine komplexe Angelegenheit ist, ja. Und also das ist mit dazugekommen, aber das Geschäftsmodell ist gleich geblieben, die Kundenstruktur ist gleich geblieben, der Art des Vertriebs ist gleich geblieben, dass sie physisch was verteilen müssen, ist gleich geblieben. Also kurzum, das ist etwas, was diese Musikbranche damals gestützt hat und keineswegs angegriffen hat, obwohl es eine durchaus hohe Erfindungshöhe hat, wenn man so will. Ja, also es ist ja schon erstaunlich, dass plötzlich so eine Digitalscheibe da so viel Informationen speichern kann und das dann eben auch gut oder vielleicht in bestimmten Fällen sogar besser klingt als eine Schallplatte. Ja. Also das ist ein ganz klarer Fall für eine Sustaining Technology, für eine stützende Technologie. Und unterscheiden Sie das von der disruptiven Innovation, die es dann irgendwann mal gegeben hat, nämlich ein MP3-Download. Ja? Bei MP3-Dateien ist auf einmal das gesamte Wertenetz und Wissen der Schallplattenbranche zerstört worden. Ja? Es hat auf einmal keinen Wert mehr. Weil auf einmal die Sachen nicht mehr physisch vertrieben wurden, weil die Preismodelle andere geworden sind. Ja, also wo sie früher immer ganze Platten verkauft haben oder ganze CDs mit vielen Liedern drauf, konnte man jetzt auf einmal einzelne Songs kaufen. Also kurzum, alles was bisher in dieser Branche wichtig war für die Branche und worauf die sozusagen ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben, das war auf einmal nicht mehr das Gefragte sozusagen und wurde auf die Art und Weise entwertet. Und damit kommen wir auch zu der Definition einer disruptiven Technologie. Ja? Also die wesentliche Definition ist, eine disruptive Innovation ist eine, gegen die sich Alteingesessene nicht wehren können, ohne ihren angestammten Markt zu zerstören. Ja? Also eine Technologie, gegen die sich die alteingesessenen Unternehmen nicht wehren können, ohne ihren angestammten Markt zu zerstören. Dieses Zerstören ist auch diese Disruption. Ja? Also das heißt, die alten Unternehmen sitzen damit im Grunde genommen zwischen den Stühlen. Ja? Die haben ein echtes Problem, denn auch wenn sie sehen, was passiert, wenn sie auf den neuen Zug aufspringen, zerstören sie ihren alten Markt und das ist etwas, was verdammt schlecht verkaufbar ist, also intern. Ja, also versuchen Sie mal als Manager Ihrem Eigentümer zu sagen, übrigens, wir haben eine ganz tolle Idee, wir werden jetzt unseren bisherigen Markt zerstören. Ja, damit kommen Sie normalerweise nicht besonders gut und nicht besonders weit. Zumal, das müssen Sie ja auch bedenken, rückblickend wissen wir immer, dass ein neuer Markt tatsächlich sich entwickelt hat. Aber das wissen Sie zu dem Zeitpunkt ja gar nicht. Das heißt also, Sie müssten zu Ihren Eigentümern gehen und müssten sagen, wir zerstören mal unseren Markt für eine Idee, die sich vielleicht entwickeln kann, vielleicht aber auch nicht. Und Sie merken schon, damit werden Sie wahrscheinlich nicht auf so besonders viel Gegenliebe stoßen. Und genau das ist eben das Dilemma, in dem Sie jetzt drinstecken. Also daher auch der Titel des Buches, ja, The Innovator's Dilemma. Ja, also Sie sind eigentlich ein innovatives Unternehmen. Sie könnten auch diese Art von Entwicklung problemlos machen. Ja, also diese ganzen disruptiven Technologien, die entwickelt werden, die sind für die alteingesessenen Unternehmen technologisch überhaupt kein Problem. Das kriegen die sofort hin. Ja. Aber Sie haben eben das Problem, dass Sie Ihren Markt damit zerstören. Und damit haben Sie auf einer ganz anderen Ebene ein Problem. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an, was sind denn Merkmale, an denen man solche disruptiven Technologien erkennen kann. Da gibt es zwei wesentliche Merkmale, nämlich das eine ist, disruptive Technologien sind normalerweise einfache Technologien. Also technologisch gesehen einfach. Passen Sie auf, ja. Ganz oft wird Ihnen verkauft, disruptive Technologien wären technologische Sprungentwicklungen oder sowas. Ja, Sprunginnovationen. Das ist vollkommener Blödsinn. Das entspricht überhaupt nicht der Theorie von Christensen. In aller Regel sind disruptive Innovationen welche, die technisch gesehen einfach sind. Und zwar deshalb, damit auch Branchenaußenseiter überhaupt in der Lage sind, diese Technologie anzuwenden. Und technologisch ist das für die Alteingesessenen überhaupt gar kein Problem. Ja, das ist eine ganz leichte Sache. Die können die alteingesessenen Unternehmen, können das immer sofort liefern. Und Christensen hat da tolle Beispiele für auch in seinem Buch. Also wo er beispielsweise sagt, dass nur die Festplattengröße plötzlich einen Markt disruptiert hat. Ja, und das ist natürlich für ein alteingesessenes Unternehmen gar kein Problem gewesen, auch Festplatten einer anderen Größe zu bauen. Also da ist was anderes passiert. Und dieses andere Merkmal, was eben jetzt auch noch wichtig ist, das erklärt ein bisschen, warum diese disruptiven Innovationen so gefährlich sind, aber es klingt völlig kontraintuitiv. Das andere Merkmal von disruptiven Innovationen ist, sie müssen eine Produktverschlechterung enthalten. Also ich weiß, es klingt total verrückt, dass wir eine Produktverschlechterung dafür sorgen soll, dass sie einen Markt angreifen können, aber diese Produktverschlechterung ist ein ganz wesentliches Merkmal disruptiver Innovationen. Denn die Produktverschlechterung führt dazu, dass das vorhandene Unternehmen nicht einfach darauf reagieren kann. Also stellen Sie vor, Sie haben ein Unternehmen, also zum Beispiel eine Bank, und Sie haben einen ganz sicheren Zahlungsverkehr. Und jetzt kommt auf einmal irgendeiner an und sagt, wir haben eine ganz tolle Innovation, wir haben einen unsicheren Zahlungsverkehr. Jetzt können Sie als Bank nicht einfach sagen, ja, das ist ja eine tolle Idee, das machen wir jetzt auch. Jetzt machen wir auch einen unsicheren Zahlungsverkehr, weil, also das würde Ihrem gesamten Geschäftsmodell widersprechen, würde Ihre alten Kunden verärgern und so weiter. Und die Neuen können das aber machen, weil sie eine andere Geschichte erzählen. Sie sagen, wir haben jetzt einen unsicheren Zahlungsverkehr, aber der gilt zum Beispiel nur für kleine Zahlungen. Ja? Und auf die Art und Weise passiert es eben, dass sehenden Auges jemand in den eigenen Markt eindringen kann von dem Platzhirsch und der Platzhirsch davor steht und sagt, ja, ich sehe das, dass sie das machen, ich sehe auch, dass das Zukunftspotenzial hat, aber ich kann es nicht nachmachen, ohne meinen bisherigen Markt zu zerstören. Und für den Eindringen ist das Zerstören des alten Marktes ja gar kein Problem, der verliert damit ja nichts. Ja? Aber für den Platzhirsch ist es natürlich ein Riesenproblem, seinen eigenen Markt zu zerstören, insbesondere, und das muss man immer im Kopf behalten, wenn man ja noch gar nicht weiß, ob der neue Markt sich wirklich entwickeln wird. Das weiß man immer erst danach. Ja? Ich möchte noch mal ein anderes Beispiel dafür sagen, für so eine disruptive Innovation. Microsoft hat uns über Jahre hinweg erzählt, dass Tablet-PCs die Zukunft sein werden. Jahrelang hat das immer wieder, kam das immer wieder von Microsoft, aber sie sind einfach mit keinem Fuß in die Tür gekommen und konnten ihre komischen Tablets einfach nicht verkaufen. Und dann kam auf einmal Apple an und hat ein Tablet verkauft, was lausig ist. Das muss man einfach mal rückblickend ganz klar sagen. Das erste iPad ist wirklich ein lausiges Produkt gewesen, denn sie konnten damit viele Internetseiten überhaupt gar nicht wiedergeben, weil es kein Flash-Video wiedergeben konnte. Sie konnten keine Tastatur anschließen. Sie konnten keinen Datenaustausch einfach über USB-Stick machen. Kurzum, es war ein komplett unbrauchbares Produkt, für Microsoft.
Ja, das war's. Ja. Praktisch die disruptive Technologie als YOLO-Strategie kennengelernt. Mal sehen, was die jetzt beginnenden 2020ern uns noch an Theorien und Innovationsaspekten liefern werden. Okay, bis gleich. Ja, Future Sounds, die 49. Ich habe da nochmal so eine alte Perle aus den Nullerjahren rausgegraben. Rückskop und Robin. Moment. Beide sind eigentlich interessant. Vielleicht liegt es jetzt auch schon, dass wir Anfang September so im Herbstmodus sind. Aber Rückskop ist ein Elektroprojekt, wo man auch nicht mehr so wahnsinnig viel von hört. Leider eigentlich. Und Robin ist ja die Elektropop-Queen von aus Skandinavien. Ich glaube, sie ist Schwedin oder Dänen, das weiß ich nicht genau. Da ist sie relativ populär, da kennt sie auch fast jeder. Ist eine gestandene Künstlerin, auch schon kurz oder über 40 und lange dabei. Und die beiden haben mal zusammen kooperiert und ja, ist wie ein schwedischer Kriminalfilm. Silk Crisp. Wie so... Der Kommissar sitzt auf dem, vor dem See, guckt 4 Stunden rauf und dann hat das raus und genauso dunkel, mystisch, Geschichten, Familiendramen. Irgendwie ist der Sound auch so, deswegen habe ich mal raufgepackt. Und Death Cab for Cutie kommt mir irgendwie so vor, den müssen wir hier mal machen, weil eigentlich so die Independent-Strömung beziehen sich viele auf die, und sie sind eigentlich auch so eine Musikerband. Viele Musiker finden die gut. Und liebe Spotify-Hörer aus den Millennials, da reicht eben nicht ein Song, da muss man mal das Gesamtwerk durchdringen. Das war noch vor Spotify, vor dieser ganzen Chartplatziererei. Und ein Song reicht nicht, das sind klassische Albumkünstler, die auch nur in der Gesamtheit ihre Wirkung entfalten. Deswegen packe ich das jetzt mal auf die Liste. Viel Freude damit.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.